Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich habe heute Morgen mein Instagram aufgemacht und habe direkt gedacht, irgendwas ist anders, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann ist mir aufgefallen, was es ist. Da waren auf einmal keine Videos mehr von kleinen Igeln, denen jemand kleine Igelsandalen angezogen hat. Oder keine Pandas mehr, die sich irgendwo runterkugeln. Und normalerweise war mein Feed immer voll davon. Nicht etwa, weil ich irgendwas davon abonniert hätte, aber weil Instagram mich offenbar ganz gut kennt und weiß, dass ich bei süßen Tiervideos dann irgendwie doch immer hängen bleibe. So, und dann habe ich überlegt und gedacht, wahrscheinlich hat das mit dem Digital Services Act zu tun, der seit heute in Kraft ist und der strengere Regeln für große Internetplattformen vorsieht. Vor allem auch mit Blick auf Fake News, Hassrede und Risiken für Jugendliche und so weiter. Ob ab heute wirklich alles anders ist im Internet, das klären wir gleich. Und wir widmen uns auch seinem Vorschlag.
Das deutsche Unterhaltsrecht muss modernisiert werden. Darüber sind sich Expertinnen und Experten einig, denn es lässt Trennungsfamilien häufig im Stich.
Justizminister Buschmann will das Unterhaltsrecht reformieren. Väter oder Elternteile, die sich auch in relevantem Umfang um die Kinder kümmern, die sollen weniger Unterhalt zahlen dürfen. Warum das Heidi Thiemann von der Stiftung AlltagsheldInnen kritisch sieht, das erzählt sie uns gleich in der Tag am 25. August mit mir, Josephine Schulz. Hi. Google, Meta, Amazon, die können sich warm anziehen, weil die EU-Kommission wird jetzt richtig streng.
Diese Plattformen spielen eine sehr, sehr große Rolle in unserem täglichen Leben. Und meine Leute und ich werden jetzt streng, sehr streng überprüfen, ob sich diese Anbieter auch an das neue Gesetz halten werden,
sagt EU-Kommissar Thierry Breton. Das Gesetz, um das es geht, ist der Digital Services Act. Der tritt zumindest für die großen Internetdienste heute in Kraft. Hass und Hetze sollen damit schneller verschwinden. Auch illegale Dinge wie Kinderpornografie und auch gegen Fake News soll mehr gemacht werden. Außerdem geht es um Transparenz in Sachen Werbung und Algorithmen. Also die Frage, was passiert da eigentlich mit unseren Daten? Caroline Born, unsere Korrespondentin in Brüssel, die beschäftigt sich schon ziemlich lange damit, weil das war eine lange, schwere Geburt, dieser Digital Services Act. Und Caro kann uns jetzt sicher sagen, was ab heute alles anders ist. Hi Caro.
Hallo.
Wo im Internet oder für wen gelten denn jetzt ab heute strengere Vorschriften?
Also das sind eigentlich ganz grob gesagt die Dienste, die die meisten von uns im Alltag benutzen. Also wir haben einmal die beiden großen Suchmaschinen Google und Bing und dann von den sozialen Medien haben wir Instagram, TikTok, Facebook, X, also ehemals Twitter. Dann die verschiedenen Marktplätze wie Alibaba, Amazon, Google Shopping, Zalando. Und dann noch zwei, die dazu ein bisschen schräg stehen. Zwei Dienste wie die Wikipedia und Google Maps. Insgesamt sind es 19. Und man hat sich da quasi den Schwellenwert 45 Millionen Nutzer genommen. Im Monat 45 Millionen, weil es ein Zehntel der EU-Bevölkerung abbildet.
Und hast du heute Morgen schon mal einen Check, vielleicht nicht bei allen 19, aber bei einigen gemacht auf verschiedenen Plattformen und in sozialen Medien, was sich da geändert hat, ob das jetzt völlig anders aussieht?
Völlig anders sieht es nicht aus, aber man merkt zum Beispiel bei diesen Empfehlungsalgorithmen, dass man sich da jetzt auch welche aussuchen kann, die nicht auf meinen persönlichen Vorlieben beruhen. Also bei Instagram gibt es da jetzt eine neue Möglichkeit, die nicht personalisiert ist im normalen Feed. Die hatten das bisher nicht. Auch TikTok bietet da jetzt einen alternativen Algorithmus an. Also es sind kleine Veränderungen, die man sehen kann. Wenn man genau hinguckt, dann findet man sie.
Dann lass uns da nochmal anschließen und auf ein paar inhaltliche Punkte eingehen, die dieser Digital Services Act jetzt neu regelt. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast oder ein zentraler Punkt, den ich so rausgelesen und verstanden habe, ist eben, dass es mehr Transparenz geben muss und für mich als Nutzer klarer werden soll, warum mir welche auf mich zugeschnittene Werbung oder welche Empfehlungen und Inhalte in meinem Feed angezeigt werden. Was genau heißt das in der Praxis? Ist das das, was du gerade schon erzählt hast?
Unter anderem ja. Dieser ganze Punkt Transparenz ist so ein schöner Oberbegriff, wo dann verschiedene Sachen dahinter stehen. Also zum Beispiel, dass die Nutzungsbedingungen, also die AGBs, dass die so verständlich sein müssen, dass sie eigentlich Kinder verstehen könnten. Mhm. Sowas zählt da zum Beispiel drunter. Oder dass du informiert werden musst, wenn Inhalte von dir oder wenn sogar dein ganzer Account gesperrt wird und dass du dann auch Möglichkeiten bekommst, dagegen vorzugehen. Es geht ganz viel um die Empfehlungssysteme, dass man die eben auch unabhängig gestalten kann von den persönlichen Vorlieben, also dass man sozusagen diese chronologische Timeline haben kann. Und es geht auch darum, dass Werbung, die mir zugespielt wird aufgrund von meinen Daten, die über mich gesammelt wurden, dass das in einem gewissen Grad eingeschränkt wird.
Was heißt da eingeschränkt oder wie soll das transparent werden? Weil ich habe heute Morgen auch mal bei mir bei Instagram geguckt und ich habe festgestellt, da sind meine ganzen Tiervideos verschwunden, die ich nicht abonniert habe, die mir aber sonst immer angezeigt wurden. Werbung ist da aber trotzdem noch und für mich jetzt auch nicht ersichtlich, warum mir diese Werbung angezeigt wird. Also da habe ich jetzt persönlich gar keine Veränderung festgestellt.
Ja, ganz grundsätzlich ist es so, dass also personalisierte Werbung bleibt erlaubt bei Menschen über 18. Es ist nur bei Kindern und Jugendlichen verboten. Und bei Erwachsenen darf sie nicht mehr aufgrund von sensiblen Daten passieren. Also sowas wie Religion, sexuelle Orientierung oder politische Präferenz. Und wenn du gucken willst, ich weiß tatsächlich nicht, ob es geht, dass du guckst, warum wird dir diese Werbung angezeigt. Aber es gibt dann jetzt solche Archive, wo zumindest drinstehen soll, warum wird bestimmten Leuten die Werbung angezeigt. Ich habe mir das bei Google mal angeguckt, das sogenannte Ads Transparency Center. Da kann man dann gucken, wer macht Werbung und auf welchen Kategorien basiert es. Also zum Beispiel wird es aufgrund des Alters ausgespielt, aufgrund des Standorts oder, was sehr häufig hervorkommt, die sogenannten Kontextsignale, dass man das zum Beispiel mal gesucht hat oder dass es was mit dem Browserverlauf zu tun hat. Da kann man dann gucken, wie wird es gemacht. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das schon das Nonplusultra ist, wie das sein muss. Also das sah mir auch eher so aus, als ob man da jetzt nicht persönlich was rausfinden kann, wie genau das funktioniert.
Es soll ja auch generell mehr Transparenz geben, was die Algorithmen angeht, oder? Wie stellt man sich das vor? Also müssen da die Codes offengelegt werden, womit ja die meisten Menschen wahrscheinlich erstmal auch nicht so viel anfangen könnten?
Nein, man ist sich ja auch immer nie so sicher, wer genau alles weiß, wie die Algorithmen überhaupt noch funktionieren. Aber da geht es ja auch immer um sensible Dinge, zumindest argumentieren die Online-Konzerne so, den Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Und das wird Forschern zugänglich in Zukunft. Die könnten sich das dann genauer angucken, aber wir hätten da jetzt keinen Einblick in die Algorithmen.
Okay, dann lass uns noch auf einen anderen ganz wichtigen Punkt gucken. Hassrede, Falschinformationen, gewaltverherrlichende Darstellungen, all diese ganzen Sachen. Das soll besser und schneller gelöscht werden müssen, wenn ich es richtig verstanden habe. Was sind da die neuen Regeln?
Also wir müssen das, glaube ich, ein bisschen trennen, dass wir auf der einen Seite die illegalen Inhalte haben, für die der DSA jetzt auch vorsieht, wie die Plattformen damit umgehen müssen. Also sobald ihnen das gemeldet wird, sobald sie davon Kenntnis haben, müssen sie das Ganze zügig entfernen und dafür müssen sie Strategien finden, wie sie damit umgehen sollen. Und das muss man, glaube ich, nochmal unterscheiden. Also, und ich sage nur kurz dazu, wir haben jetzt hier die illegalen Inhalte. Es kann auch bei den Marktplätzen um illegale Produkte gehen, die entfernt werden müssen. Aber das ist nicht ganz dasselbe, wie wenn es dann um Desinformation geht. Da würde man sich nochmal andere Sachen angucken. Und ich glaube, da wird es hauptsächlich auf das rauslaufen, was die Plattformen jetzt vorlegen müssen als jährliche Risikoberichte.
Okay, was ist das?
Da müssen sie einmal im Jahr analysieren, welche sogenannten Systemrisiken von ihnen ausgehen. Also wie könnten sie zum Beispiel schlecht für die öffentliche Debatte sein? Oder das berühmte Beispiel, das die Whistleblowerin Frances Haugen immer verwendet hat, dass Instagram zum Beispiel Essstörungen befördert. Also diese ganzen Gefahren, die von ihnen ausgehen, müssen sie sich angucken. Zum Beispiel dann auch, wie ihre Algorithmen dazu beitragen könnten, dass sich bestimmte Hasskampagnen oder Desinformationskampagnen schneller verbreiten und müssen dann im Zweifel auch Gegenmaßnahmen vorschlagen. Also zum Beispiel Jugendschutzmaßnahmen, beziehungsweise die Kommission guckt sich dann diese Berichte an und kann auch nochmal nachfragen beziehungsweise dann auch verlangen, dass da noch was getan wird.
Okay, aber jetzt sagst du, die müssen da jetzt diese Risikoberichte erstellen, sie müssen sich überlegen, wie sie mit illegalen Inhalten umgehen. Das klingt jetzt alles so in die Zukunft gerichtet. Ich dachte, das ist heute in Kraft getreten und muss eigentlich heute alles in Sack und Tüten sein.
Kurze Einschränkung, wenn man es ganz genau nimmt, dann tritt es jetzt so peu à peu in den nächsten Tagen, aber man hat es heute jetzt mal als Stichtag genommen und ich glaube, weil ich jetzt noch so in der Zukunft spreche, das liegt daran, dass ich einerseits die Kommission jetzt erstmal angucken muss, was steht in diesen Risikoanalysen drinne. Also das wird, glaube ich, auf jeden Fall eine Weile dauern. Da wurde schon von Monaten oder manche schätzen auch, dass es Jahre sein könnte, bis sich da was tut, beziehungsweise es ist ja so ein umfangreicher Bereich, dass man jetzt erstmal vielleicht Schwerpunkte setzt, vielleicht erstmal speziell auf Jugendschutz gucken könnte oder was bei Wahlen hinsichtlich Desinformationskampagnen zum Beispiel passieren könnte. Und zum anderen können wir ja auch nicht hineingucken, was die zum Beispiel sozialen Medien speziell tun gegen illegale Inhalte. Also haben die jetzt zum Beispiel mehr Menschen eingestellt für die Inhaltemoderation? Von Twitter wissen wir ja zum Beispiel, dass die
einfach alle rausgeschmissen haben.
Ja, richtig. Also da wird die Kommission auf jeden Fall genau hingucken. Das haben sie ja auch immer schon angekündigt, dass die sich dem Ganzen nicht entziehen können. Da hat die Kommission so einen kleinen Hinweis gegeben, dass sie schon sogenannte Stresstests durchgeführt hat mit 5 verschiedenen Social-Media-Plattformen, wo man das Ganze mal durchgespielt hat. Was wäre, wenn und wie gut seid ihr vorbereitet? Und da war das Fazit eben, ja, sie bemühen sich, aber es ruckelt noch, es passt noch nicht alles. Aber deswegen, glaube ich, sieht man das als Nutzerin oder Nutzer alles noch gar nicht.
Aber was kann ich denn als Nutzerin oder Nutzer machen, wenn ich jetzt auf Facebook oder Twitter bzw. X einen Hasspost sehe oder ich sehe etwas Kinderpornografisches und ich will das melden und ich will, dass das gelöscht wird? Was kann ich machen? Wie kann ich sicher gehen, dass das auch schnell passiert?
Also ich glaube, dass sich da zumindest für die Menschen in Deutschland erstmal gar nicht so viel ändert, denn der DSA ersetzt ja jetzt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das bisher dazu in Kraft war. Und ich glaube, da ändert sich erstmal gar nicht so viel, denn da musste man ja genauso reagieren. Und deswegen sind da, glaube ich, die ganzen Prozesse relativ ähnlich. Es ist jetzt quasi ein europäisches Gesetz, aber man meldet es wie bisher, so wie man es auch die ganze Zeit gemacht hat. Was jetzt genau passiert, wenn man das Gefühl hat, da tut sich nichts, da bin ich leider überfragt. Ich weiß nicht, wie dann das mit der Zuständigkeit aussehen würde. Also wenn es auf den großen Plattformen, über die wir jetzt gesprochen haben, wenn es bei denen ist, ist ja im Moment die Kommission noch für die Überwachung zuständig, ob man sich dann da direkt an die Kommission wenden könnte oder nicht. Da bin ich unsicher, oder ob man das doch eher mit der Plattform regelt. Für die ganzen, die kleiner sind, da treten die ganzen Vorgaben ja erst später in Kraft, erst ab Februar, weil es da nochmal nationale Aufsichtsbehörden geben muss, die da noch mitmachen.
Aber es gibt ja schon empfindliche Strafen, oder? Wenn jetzt Plattformen sagen, sie halten sich da einfach gar nicht dran oder sie tun nur so, als würden sie das umsetzen, aber da passiert nichts. Also da sind auch schon Konsequenzen eingeplant.
Ja, das hat die EU auch, glaube ich, bewusst so gemacht, dass sie das als Drohkulisse im Hintergrund hat. Auch wenn es heute in einem Gespräch mit einem EU-Experten nochmal hieß, natürlich setzen wir da jetzt nicht sofort Strafen ein. Wir fragen erstmal nach, möchten dann noch mehr Infos haben und leiten dann vielleicht auch erst Ermittlungen ein. Aber es sind Strafen von bis zu 6% des weltweiten Umsatzes möglich. Und was man auch immer noch dazu sagt, als allerletztes Mittel, dass der Dienst dann auch in der EU gesperrt werden könnte.
Aber das heißt zum Schluss vielleicht nochmal deine Einschätzung, wie man so schön sagt, wie scharf ist jetzt dieses Schwert? Nach allem, was du erzählt hast, klingt es für mich so ein bisschen so wie, naja, eigentlich können sich die Plattformen jetzt auch erstmal ausruhen und sagen, ja, wir prüfen, wir gucken, wir stellen 2, 3 mehr Leute ein.
Also die Kommission hat klargestellt, dass es keine Kulanzphase geben wird. Ich bin selber nicht sicher, wie schnell die Kommission selber sein wird, denn sie hat gesagt, sie hat bis zum nächsten Jahr so rund 150 Mitarbeitende, um das Ganze zu prüfen. Und wir wissen, dass auf der anderen Seite bei den großen Tech-Konzernen eben Anwälte sind, die sofort klagen können. Also bisschen David gegen Goliath-Kampf vielleicht, aber es ist eben zum ersten Mal, dass die EU das probiert, dass es auch EU-weit solche Regeln gibt, wo es bisher eben bloß freiwillige Selbstverpflichtungen weitgehend gab. Und dass man das probiert, finde ich, ist eine gute Sache. Es wird nicht am Geschäftsmodell der Plattform rütteln, das ja wirklich darauf basiert, dass sie mit unseren Daten arbeiten. Aber wir wissen ein bisschen besser, was mit ihnen passiert. Und es gibt ein paar Vorkehrungen, was auf den Plattformen passiert, weil da ist man sich, glaube ich, mittlerweile einig, was online passiert, ja doch relevant ist für die Demokratie. Und das finde ich wichtig, dass man da drauf guckt.
Super. Danke dir, Caro.
Gerne.
Die letzte Reform des Unterhaltsrechts liegt fast 16 Jahre zurück. Die Welt hat sich in dieser Zeit verändert. Die jungen Familien wollen heute gleichberechtigter betreuen, sowohl wenn die Beziehung noch intakt ist, als auch danach. Und das muss das Recht auch akzeptieren.
Das sagt der Justizminister Marco Buschmann von der FDP. Klar, dass sich Eltern trennen und nicht für immer zusammenbleiben, das ist heute einfach Normalität und keine Seltenheit mehr. Und dann heißt es für Kinder in getrennt lebenden Familien eben auch oft, okay, alle zwei Wochen von Mittwoch bis Sonntag geht's zu Papa oder jede Woche von Donnerstag bis Sonntag oder wie auch immer man sich das dann aufteilt. Und natürlich ist auch eine wichtige Frage, wenn sich Eltern getrennt haben, wie regelt man das finanziell? Und zwar gerecht und so, dass es auch gut für das Kind ist.
Es macht nach dem jetzigen Unterhaltsrecht keinen Unterschied für die Unterhaltspflicht, ob der weniger betreuende Elternteil sich an einem oder an drei Tagen in der Woche um das Kind kümmert. Und das ist natürlich unfair, das ist schade, das setzt auch keinen Anreiz dafür, sich gleichberechtigter um die Kinder zu kümmern.
Heute hat der Justizminister vorgestellt, wie er das reformieren will. Und ich fasse das mal ganz knapp zusammen. Also wenn sich ein Elternteil weniger um das Kind kümmert, muss dieses Elternteil ja Unterhalt zahlen. Und dieser Unterhalt soll aber niedriger ausfallen können, wenn die Betreuungszeit, und das heißt Übernachtungen, 30-49% der Zeit ausmacht. Also wenn das Kind ungefähr ein Drittel bis fast die Hälfte der Zeit bei diesem Elternteil wohnt, dann kann sich der Unterhalt ungefähr um bis zu 100 Euro verringern. Die Idee ist, damit auch ein Stück weit einen Anreiz zu bieten, dass sich vor allem eben häufig die Väter ein bisschen mehr kümmern. Ich habe darüber mit Heidi Thiemann gesprochen. Sie ist die geschäftsführende Vorständin der Stiftung AlltagsheldInnen für die Rechte von Alleinerziehenden. Schönen guten Tag, Frau Thiemann.
Ja, hallo.
Frau Thiemann, ich glaube, wir sollten erstmal noch mal den Status quo kurz erklären. Wenn sich ein Elternpaar trennt und sagen wir mal, das Kind überwiegend bei der Mutter wohnt, wie ist dann aktuell die Lage? Wie wird dann der Unterhalt geklärt und aufgeteilt?
Also im Moment ist es so, dass wir den Unterschied haben, man kann einmal Unterhalt durch Pflegebetreuung und Erziehung zahlen. Und dass die andere Möglichkeit ist eben einen sogenannten Barunterhalt, der dann bezahlt wird, wenn man eben nicht die Pflegebetreuung und Erziehung macht. Mhm. Und wenn man den Barunterhalt nicht zahlen kann, dann kann derjenige, der den eigentlich bekommen sollte, kann dann beim Jugendamt einen Unterhaltsvorschuss beantragen.
Aber ich verstehe das richtig. Die Idee ist eigentlich schon so, einer macht die Betreuung und einer zahlt das Geld.
Genau, das ist bisher so. Also das heißt, von demjenigen, der unterhaltspflichtig ist, da guckt man sich an, was ist das Nettogehalt. Dann kann man nochmal berufsbedingte Aufwendungen in Pauschal von 5% da abziehen. Und dann schaut mal in der sogenannten Düsseldorfer Tabelle nach, wie hoch ist der Unterhalt. Mhm. Was der Unterhaltszahlende auch noch bekommt, ist die Hälfte dann vom Kindergeld.
Aber das heißt, es spielt in der jetzigen Regelung tatsächlich gar keine Rolle, ob das Kind 3 Tage die Woche beim, ich sage jetzt erstmal Papa, obwohl es natürlich auch die Mama sein kann, 3 Tage die Woche beim Papa ist oder nie beim Papa ist?
Ja, es gibt noch eben, wenn es eine Betreuung ab 50% gibt, also dass die Sorgearbeit zu 50% geteilt wird, dann entfällt der Unterhalt, also der Barunterhalt.
Okay, aber dann muss es wirklich, wirklich exakt Hälfte, Hälfte sein sozusagen und die Eltern müssen auch ungefähr gleich viel verdienen, ne?
Ganz genau, ja.
Nun schlägt Justizminister Buschmann vor, das alles ein bisschen zu reformieren und sagt, das entspricht nicht mehr unserer heutigen Zeit, dass einfach ein Elternteil betreut und das andere zahlt. Und er will jetzt, dass weniger Unterhalt gezahlt werden kann, wenn sich das, klingt kompliziert, weniger betreuende Elternteil von 30-49% der Zeit um das Kind kümmert. Und kümmern heißt dann Übernachtung. Dann kann, so wie ich das jetzt verstanden habe, der Unterhalt ungefähr bis zu 100 Euro im Monat geringer ausfallen. Sie haben sich zu der groben Idee Anfang der Woche schon mal sehr kritisch geäußert, habe ich gehört. Warum finden Sie das problematisch? Das klingt ja für mich, ehrlich gesagt, gegenüber dem jetzigen Modell total gerecht.
Also wir finden es auch erstmal gut, dass überhaupt das Thema nochmal angeschnitten wird. Das war ja auch im Koalitionsvertrag schon auch festgelegt. Aber wir haben das Problem, dass wir befürchten, dass auf Dauer dann doch an dem Existenzminimum der Kinder doch wieder gekratzt wird. Mhm. Wir haben die Situation, dass die letztendlich, man geht davon aus, jedes zweite Kind in einem Haushalt lebt, wo es von Armut bedroht ist oder selbst schon in Armut lebt. Und das bedeutet ja für die Kinder, das hört sich so abstrakt an, weiß ich, dass zum Beispiel Nachhilfe nicht möglich ist, dass Urlaube nicht möglich sind oder nur sehr eingeschränkt, dass bestimmte Situationen wie Geburtstage immer wieder zu Stress führen, weil man die Geschenke nicht kaufen kann. Also es ist ja eine tägliche Auseinandersetzung, wenn man nicht so mithalten kann wie die anderen Kinder. Und das ist schon eine sehr belastende Situation für die Kinder.
Also ich verstehe Sie richtig. Sie fürchten, wenn es zu einer derartigen Reform kommt, dann bleibt am Ende oder dann kommt am Ende weniger Geld für das Kind dabei rum. Ehrlich gesagt muss ich sagen,
es seien ja überhaupt nur 25% der Unterhaltspflichtigen regelmäßig und in voller Höhe. Das heißt, diese Reform, die er da vorschlägt, die betrifft eigentlich nur diese 25%.
Genau, aber das wäre ja wahrscheinlich ein anderes Problem, dass man sagt, es gibt ein Problem mit Missbrauch, es gibt ein Problem mit Eltern, die einfach gar nicht zahlen, die versuchen, sich da drum rumzumogeln. Mhm. Das kann ja wahrscheinlich nicht die Grundlage sein, um zu sagen, darauf bauen wir das Unterhaltsrecht auf und die Berechnungsgrundlage.
Nein, das nicht. Aber das ist ja schon mal eine interessante Zahl, wo man so sagt, an wen richtet sich denn jetzt die Reform? Also man muss das ja als Ganzes sehen und eigentlich sagen, okay, diejenigen, die sich wirklich engagieren und auch regelmäßig und in voller Höhe zahlen, für die hat man diese Reform gemacht. Aber was ist mit den anderen 75? Das ist ein Problem, was eigentlich auch total dringend ist. Und da kümmert man sich im Moment fast überhaupt nicht drum.
Da würden Ihnen wahrscheinlich viele Leute zustimmen, dass das ein Problem ist, wo man ran muss, aber dann vielleicht mit anderen Instrumenten. Ich wollte noch mal auf den Punkt, wie viel kostet so ein Kind und ist dann noch genug Geld für das Kind da? Also ich glaube, es ist ja logisch, dass ein Kind verursacht bestimmte Kosten, die müssen bezahlt werden. Aber der Unterhalt ist ja keine Zahl, die sagt, wie viel kostet ein Kind. Es ist ja logisch, dass ein Kind nicht nur 400 Euro im Monat beispielsweise kostet, sondern eine Ausgleichszahlung zwischen den Eltern. Wenn jetzt da ein zum Beispiel Papa ist, der sich 3 Tage die Woche um das Kind kümmert, dann muss der ja auch neben dem Unterhalt Dinge bezahlen. Der muss ein Kinderzimmer vorhalten, da muss Spielzeug drin sein, der muss an 3 Tagen die Woche Essen bezahlen. Ist das dann gerecht, wenn er trotzdem den vollen Unterhalt zahlen muss?
Ja, was ist gerecht? Also wenn man das wirklich aus der Perspektive des Kindes sieht, dann kommt es ja darauf an, wie viel ist dem Kind zur Verfügung. Und wenn der Unterhaltszahlende auch große Ausgaben hat, dann wäre es die Möglichkeit, dass man zum Beispiel das über das Steuerrecht auch konstruiert, also dass es eine steuerliche Entlastung gibt. Das bedeutet, dass an dem Unterhalt für das Kind eben konkret nichts gekürzt wird. Ich kann das verstehen, dass sich vielleicht bestimmte Unterhaltszahlende darüber ärgern, aber es geht ja wirklich darum, wie geht es dem Kind? Und aus der Perspektive des Kindes muss man sagen, es braucht einfach dieses Geld. Und es geht nicht darum, denjenigen, der mehr betreut, was ja auch sehr schön ist, wenn er mehr betreut, dass der dann weniger Geld zu zahlen hat. Wie gesagt, 42% der Familien leben schon in Armut.
Ja, darauf können wir vielleicht gleich nochmal kommen. Ich habe trotzdem noch Verständnisschwierigkeiten damit. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind dann Armut erfährt und weniger Geld bekommt, ist höher, wenn der Vater nicht den oder wer auch immer nicht den vollen Unterhaltssatz an die Mutter zahlt. Weil der Vater ja dann in dem Fall trotzdem eben Kinderzimmer, Klassenfahrten, alles, was so anfällt, auch zu einem fast hälftigen Teil mitbezahlen könnte, wenn er fast die Hälfte der Betreuung übernimmt.
Ich verstehe, was Sie sagen wollen, aber nochmal, aus der Perspektive des Kindes ändert sich ja dadurch nichts. Also wenn die Ausgaben sind ja trotzdem gleich und die bleiben ja auch bei beiden gleich. Also das sieht man ja auch sehr schön, was Herr Buschmann gesagt hat, wo sich dann für den hauptbetreuenden Elternteil etwas ändern. Es wären weniger Strom- und weniger Wasserkosten. Und er hat ja selber davon gesprochen, dass die Miete, das Bett hat er ja genannt, dass das eben Kosten sind, die weiter da vorhanden sind. Und wenn man jetzt sagen würde, gut, derjenige, der auch einen größeren Betreuungsanteil macht, der hat auch diese Kosten. Ja, das stimmt. Aber in der Regel haben wir ja die Situation, das war ja auch in seinem Beispiel, was er da, sein Bierdeckel-Beispiel, würde ich mal sagen, so sehr vereinfacht. Also 4.000 der Vater, 2.000 die Mutter. Und jetzt soll eben statt 500, 400 für den Unterhalt des Kindes. Das heißt, das Kind hat, dem fehlen im Grunde diese 100 Euro. Und von daher sehe ich da jetzt nicht, wo das Kind davon profitiert.
Es gibt ja noch ein Argument, dass die Mutter dann, wenn sie beispielsweise einen Tag weniger in der Woche das Kind hat, der Vater hat das Kind einen Tag die Woche mehr, dann kann die Mutter ja theoretisch auch einen Tag die Woche mehr arbeiten und kann mehr Geld verdienen, hat einen Tag die Woche weniger Kosten. Ist das nicht ein Argument?
Ja, also wir haben 42% der alleinerziehenden Mütter arbeiten schon in Vollzeit. Das ist zu den Paarfamilien, wo es nur 29% sind, schon ein sehr viel höherer Anteil. Grundsätzlich haben wir das Problem, dass bei dieser Reform eben am Ende von einer Partnerschaft mit Kindern ausgegangen wird. Aber wir müssen uns ja immer auch den Anfang anschauen. Und der Anfang ist meistens so, dass wir immer noch das klassische Familienmodell haben. Eine Person, meistens eben der Mann, ist der Vollverdiener und dann die Mutter geht in Teilzeit. Das sind immerhin noch 65%. Das heißt also, wenn die Frau nur noch Teilzeit arbeitet, zum Teil auch die ersten Jahre vielleicht gar nicht arbeitet, hat sie niemals die Chancen, die der Mann, der in Vollzeit arbeitet, karrieremäßig eben machen kann.
Aber ist das wirklich noch so das repräsentative Bild, von dem Sie da sprechen? Also das ist ja wirklich ein sehr klassisches Bild, fast so, dass Mutter ist hauptsächlich Hausfrau, Vater macht die große Karriere und scheffelt das ganze Geld. Sie haben ja jetzt auch gerade selber gesagt, ein relevanter Anteil der alleinerziehenden Mütter arbeitet in Vollzeit. Also ist dieses Bild noch so repräsentativ?
Genau, sie arbeiten in Vollzeit dann, wenn sie alleinerziehend sind. Eben wie gesagt, 65% haben immer noch das klassische Familienmodell und die immer noch erwartet man auch, dass die Frauen eben nicht Vollzeit direkt nach der Geburt arbeiten. Also die Frauen, die das machen, die ernten oft auch Erstaunen oder auch manchmal auch sogar Ablehnung. Und dazu kommt noch, dass der Staat eben auch bei Familien, was ich auch in meinem Umfeld immer wieder mitkriege, bei jungen Familien, die das auch anders machen wollen, die das gerechter aufteilen wollen, die Care-Arbeit in der Familie und auch die Karrieremöglichkeiten im Erwerbsleben, dass das einfach sehr schwierig zu organisieren ist. Einmal haben wir jetzt im Moment ja wieder die katastrophale Situation in den Kitas. Ich glaube, es fehlen 350.000 Erzieherinnen. Und der andere Teil ist, dass wir immer noch das Ehegattensplitting haben, was ja auch eher anregt, und da gibt es ja auch sehr viele Studien zu, dass die Frauen eben nicht gleichberechtigt ihre Erwerbsarbeit aufnehmen, weil es sich viel mehr lohnt, wenn einer eben gar nicht oder wenig arbeitet.
Wenn das so ist, wie Sie sagen, dass das für Frauen, also vor allem für die Mütter, dann auch langfristig sozusagen schlechtere Einkommensperspektiven bietet, vielleicht auch nach 10 Jahren, wenn man sich dann trennt. Nun ist es ja aber trotzdem so, auch mit dem neuen Reformvorschlag, dass ein großer Gehaltsunterschied schon noch eine Rolle spielen soll, oder? Also wenn das so ist, wie Sie sagen, der Vater verdient wesentlich mehr als die Mutter, dann muss er doch auch weiterhin einen höheren Unterhalt zahlen, auch wenn er sich einen Teil der Zeit um das Kind kümmert, oder?
Ja, also das kann ich jetzt noch nicht. Also die Eckpunkte sind ja erst jetzt heute rausgekommen. Also ich kann das noch nicht abschließend bewerten. Was wir interessant finden, ist, dass es nicht mehr nur um den Unterhalt zahlen, denn das Gehalt, was er verdient, geht, sondern dass die beiden Gehälter eben zusammengenommen werden. Das könnte in diese Richtung gehen, in die Sie das sagen. Was das genau bedeutet, müssen wir dann nochmal uns genauer anschauen auch.
Sie hatten ja am Anfang gesagt, Sie finden das an sich gut, dass da rangegangen wird ans Unterhaltsrecht, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Aber offenbar finden Sie nicht so richtig gut, in welcher Form daran gegangen wird. Was hätten Sie sich denn gewünscht?
Also wir denken, dass wir als Gesellschaft ja insgesamt gefragt sind. Ne? Wie wollen wir die Betreuungsarbeit organisieren? Wie wollen wir auch Geschlechtergerechtigkeit fördern? Also dass auch Männer wie Frauen gleiche Chancen am Arbeitsmarkt haben. Und deswegen denken wir, sollte auch dann die Aufteilung der Care-Arbeit in der Familie auch nicht wieder an den Einzelnen hängen, also wo dann der vielleicht das Kind dann weniger Unterhalt auch bekommt, sondern dass man sagt, wenn wirklich jemand in einem, das geht ja immer um die zwischen 30% und 49%, mehr die Sorgearbeit übernimmt, dass dann eine Möglichkeit besteht, einer steuerrechtlichen Lösung, also dass man dann bei der Steuererklärung eine Steuererleichterung bekommen würde, ähnlich wie es auch einen Sonderausgabenabzug für geschiedene Eheleute gibt. Da kann man auch bis zu einem bestimmten Betrag eben die Unterhaltszahlungen steuerlich anteilig geltend machen. Und sowas könnten wir uns eben auch vorstellen. Dann würde nicht dem in der einzelnen alleinerziehenden Familie hinterher das Geld fehlen oder abgezogen werden, sondern man würde sagen, es ist für uns alle wichtig, dass das gerechter verteilt wird in den Familien. Und wir machen das deswegen über eine steuerliche Entlastung.
Aber das heißt, in dem Ziel sind Sie sozusagen mit Marco Buschmann schon auf einer Linie, dass Sie sagen, wenn sich ein Elternteil 30% bis 49% der Zeit kümmert, dann sollte das auch finanziell honoriert oder entlastet werden.
Ja, Sie haben ja immer gesagt, in beiden Wohnungen müssen dann die Kinderzimmer finanziert werden. Das sehen wir, das ist eine Belastung. Und wir wollen auch, dass sich beide Elternteile in ähnlicher Weise engagieren. Auf jeden Fall ist es da richtig, auch, dass man dem auch Anreize gibt.
Weil wir jetzt immer von Alleinerziehenden sprechen. Und ich habe gedacht, so wie sich die Welt jetzt so ein bisschen geändert hat und das für viele Kinder ja normal ist, dass sie irgendwie von Mittwoch bis Sonntag, weiß ich nicht, jede zweite Woche bei Papa sind oder so, kann man da überhaupt noch von Alleinerziehenden reden, weil man ja eigentlich trotzdem beide Elternteile hat, die sich kümmern, aber eben abwechselnd.
Genau, das ist so ein bisschen die Diskussion, getrennt erziehend, alleinerziehend, worauf Sie hinweisen. Wir denken, dass diese Differenzierung nicht so hilfreich ist, weil die strukturelle Benachteiligung von dem Elternteil, was länger eben auch mehr Care-Arbeit getragen hat, bleibt ja auch nach der Trennung bestehen. Und von daher, ja, viele sind jetzt mittlerweile in vielen Familien, betreuen jetzt beide, also dass auch der Unterhaltszahlende etwas mehr betreut. Aber die strukturelle Ungleichheit bleibt ja bestehen. Und deswegen finde ich das jetzt nicht so hilfreich, da das so zu unterscheiden.
Frau Thiemann, dann ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Ja, vielen Dank. Ja.
Das war's schon wieder für heute. Jetzt hoch die Hände, Wochenende. Ich fand zwei spannende Themen heute im Podcast, Unterhaltsrecht und Digital Services Act. Wer das anders sieht oder sonstige Rückmeldungen hat, dann wie immer gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Jörg Paffrath und ich, Josephine Schulz, wir waren heute das Team und wir freuen uns auf jeden Fall über alle Rückmeldungen und wünschen ein schönes Wochenende allerseits. Ciao.